So, vielleicht die allerwichtigste Frage zuerst. Was habe ich hier für ein Souvenir mitgebracht nach vorne und warum ist das alles so umständlich? Ich liebe Sport und Fußball auch und vor 3 Wochen war das jetzt, haben wir Fußball gespielt mit einigen Freunden und dabei, wie es halt so kommen sollte oder musste, habe ich mir die Achillessehne gerissen. Deswegen bin ich ja so ein bisschen der Terminator in den nächsten paar Wochen und darf so einen dicken Schuh quasi mittragen. Ja, vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist David Giesbrecht. Ich bin 25 Jahre alt und seit 2 Jahren mittlerweile wohne ich in Gießen und habe das riesige Privileg, dort an der FTH zu studieren. Also es ist wirklich ein Privileg. Ich habe heute noch 2 Freunde mitgebracht und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Werner vor 2 Wochen, das ist mein Mitbewohner und so schließen sich dann wieder die Kreise. Ich selber komme aus der schönen Kurstadt Bad Pyrmont, falls das jemand kennt, vielleicht ist da sogar schon jemand auf Kur gewesen, ich weiß es nicht. Wäre sehr naheliegend, unser Kurgarten war, glaube ich, 2005 der schönste Garten Europas sogar. Also lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ja, ich selber habe Migrationshintergrund. Meine Eltern sind aus der ehemaligen Sowjetunion hierher gekommen. Sie sind sogenannte Spätaussiedler oder Russlanddeutsche. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ein Begriff. So bin ich dann in mehreren Kulturen groß geworden, was ich sehr schätze. Und habe noch 3 weitere Geschwister. Vor meiner Zeit in Gießen, und ich schlage dafür schon mal den Bibeltext auf, vor meiner Zeit in Gießen habe ich was ganz, ganz anderes gemacht. Und zwar bin ich eigentlich vom Beruf her Rettungssanitäter und Krankenpfleger. Das habe ich vorher gemacht in Detmold, falls ihr das kennt, dort im Klinikum. Und damit beginne ich jetzt auch mit meiner Predigt, weil ich habe eine bestimmte Situation immer wieder in diesem Beruf durcherlebt oder durchgelebt. Durch einen Unfall oder zum Beispiel eine akute Erkrankung kam es immer wieder vor, dass beispielsweise die Oma plötzlich auf der Intensivstation im Koma liegt und die Angehörigen kommen dann dazu und wollen eigentlich noch was mit der Oma klären, weil irgendwie Dinge noch zwischen einem stehen oder der Wunsch einfach noch da ist, noch mal mit der Oma reden zu können. Aber du als Pflegekraft weißt ganz genau, das wird wahrscheinlich nicht passieren können. Es ist nicht möglich, die Oma wird wahrscheinlich nicht wieder aufwachen. Und da ist die Frage, was sagst du in so einem Moment zu den Angehörigen? Wie kannst du in so einer Situation Trost und Hoffnung spenden? Und für mich als Pflegekraft war das eine enorme Herausforderung. Zum einen hatte ich nicht wirklich die Zeit, über solche Dinge gründlich nachzudenken und hatte auch somit keine Antwort darauf. Und zum anderen war das natürlich auch nicht unbedingt der Job für mich als Pfleger, auf solche Fragen Antworten zu geben. Und trotzdem war ich davon überzeugt, dass das Evangelium darauf eine Antwort geben kann und dass ich als Christ was dazu sagen kann, nur konnte ich es noch nicht wirklich in Worte fassen. Und es kann sein, dass du hier heute Morgen sitzt und gerade durch die Corona-Situation damit vielleicht in den letzten Wochen Kontakt hattest und kannst das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mitempfinden. Und seit ungefähr Anfang des Jahres beschäftige ich mich jetzt mit diesem Thema und habe da ein bisschen intensiver drüber nachgedacht und ich habe das Thema mal wie folgt überschrieben. Und zwar, was hat die Auferstehung mit deinem Körper zu tun im Hier und Jetzt? Was hat die Auferstehung mit deinem Körper zu tun im Hier und Jetzt? Und ich nehme euch heute also so ein bisschen mit auf den Weg und gebe euch so einen kleinen Zwischenbericht von dem, was ich bisher herausgefunden habe. Und ich glaube, um diese Frage zu beantworten, wird ein Satz ganz entscheidend sein. Und zwar, wenn du das Ende der Geschichte kennst, wird es dein Handeln und Denken im Hier und Jetzt verändern. Wenn du das Ende der Geschichte kennst, wird es dein Handeln und Denken im Hier und Jetzt verändern. Mit Karl Marx und später mit Lenin kam eine sogenannte Religionskritik auf. Die haben gesagt, eigentlich ist Religion so eine Art Opiat oder Betäubungsmittel für das Volk, um sie einfach nur zu lähmen, dass sie in ihrer Situation, in ihrer ausgebeuteten Situation einfach irgendwie klarkommen und auf ein gutes Jenseits letztendlich vertröstet werden. Aber eigentlich hat das Religion gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun. Und der Theologe Jürgen Moltmann, der hat da ganz treffend darauf geantwortet. Der hat gesagt, nein, der Glaube ist wie eine Tasse Kaffee, um heute handeln zu können. Und mir ist wichtig, dass du heute Morgen merkst, dass das Ende der Geschichte Auswirkungen hat auf dein jetziges Leben. Ich möchte, dass du heute mit einer riesigen oder großen Hoffnungsperspektive aus diesem Gottesdienst herausgehst. Und das ist der Fahrplan. Wir werden ausgehend von dem Bibeltext uns das Ende anschauen, um uns anschließend zu fragen, was hat das mit dem Hier und Jetzt zu tun? Und ich muss dazu sagen, dass der Bibeltext auf den ersten, auf den zweiten oder selbst auf den dritten Blick nicht einfach ist. Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Predigt über diesen Text im Vorfeld gehört und kann es verstehen, dass es erstmal sehr befremdlich rüberkommt. Und wenn du heute vielleicht zum ersten Mal oder wieder mit christlichem Glauben zu tun hast, kann ich verstehen, dass der Predigttext für dich auch sehr befremdlich sein kann. Aber wenn du am Ende immer noch Fragen hast, komm gerne auf mich zu und wir können darüber reden. Ich lade dich ein, trotzdem dabei zu sein. Denn wenn du das Ende der Geschichte kennst, wird es dein Handeln und Denken im Hier und Jetzt verändern. Wenn man sich jetzt das ganze Kapitel 15 anschaut, wir haben gerade nur einen Ausschnitt aus diesem Kapitel gelesen, so stellen wir fest, dass Paulus auf Anfragen seitens der Korinther antwortet. Also das Thema ist hier ganz klar die Auferstehung von Jesus. Einige behaupten nämlich, dass es diese Auferstehung überhaupt gar nicht gibt. Und was macht Paulus? Er denkt diesen Gedanken einfach nur weiter und zeigt die Konsequenzen davon auf. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann wäre der ganze christliche Glaube wäre eine Illusion. Wir wären immer noch in unserer Schuld, inklusive des ganzen Kosmos. Diese komischen Rituale, die die Korinther da verüben, würden auch gar keinen Sinn machen. Und die eigene schwere Missionsarbeit, die Paulus da jeden Tag durch halb Europa treibt, würde auch überhaupt gar keinen Sinn machen. Aber, und so schließt er dann ein paar Verse vorher, Christus ist auferstanden und deswegen haben wir die Hoffnung auf eine zweite Auferstehung. Und das ist zutiefst christliche Lehre. Es wird eines Tages eine zweite Auferstehung der Toten kommen, wenn Christus wiederkommt. Okay, wie geht es dann weiter? Und was Paulus jetzt macht, er antwortet hier auf zwei Fragen. In Vers 35 könnt ihr das sehen. Die erste Frage, wie oder durch welche Kraft werden die Toten auferweckt? Und zweitens, mit was für einem Auferstehungskörper werden sie dann letztendlich aus den Gräbern kommen? Paulus öffnet hier uns so ein Fenster in die Zukunft und gibt uns so einen kleinen Einblick, wie es letztendlich sein wird. Und jetzt folgen ganz, ganz viele Veranschaulichungen, mit denen er gefühlt parallel auf diese beiden Fragen eingeht. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zuerst die erste Frage und dann die zweite Frage. Also erstens, wie oder durch welche Kraft werden die Toten auferweckt? Paulus' erste Reaktion ist für mich zunächst, ja, ich würde sagen, nicht wirklich nachvollziehbar. Also er fängt an mit, du Dummkopf, im Sinne von, wer so redet, weiß überhaupt gar nicht, was er sagt. So nach dem Motto, als wäre die Antwort ja vollkommen logisch, vollkommen einfach. Ich muss zugeben, für mich ist das nicht einfach alles so klar und nicht einfach so logisch verständlich. Ich musste den Text schon mehrmals lesen, um überhaupt zu verstehen, was dieser Paulus uns da sagen will. Also, seine erste Antwort auf die erste Frage, wie oder durch welche Kraft werden die Toten auferweckt? Für Paulus ist ganz klar, Gott ist der Handelnde. Er wird es tun. Achtet mal darauf, wie Paulus hier andauernd das Passiv verwendet. Also es wird begraben, ich habe das hier mal markiert. Oder ab Vers 42 dann, er wird auferweckt, er wird gesät und wieder, er wird auferweckt. Wer ist die Person, die das macht? In Vers 38 ganz deutlich, Gott. Gott aber gibt dem Samenkorn eine Gestalt. Gott lässt aus jeder Samenart eine andere Pflanze entstehen. Ein zweiter Hinweis auf das Handeln Gottes sind die ganzen Bilder, die Paulus hier verwendet, ab Vers 39. Er spricht von Tieren, von Vögeln, von Fischen, von Sonne, Mond und Sterne. Und an was erinnert das? Das erinnert sehr stark an den ersten Schöpfungsbericht, den wir in der Bibel haben. Und in Vers 45 spielt er sogar direkt darauf an. Und damit gibt er uns einen Hinweis auf die erste Frage, wie oder durch welche Kraft werden die Toten auferweckt? Gott ist darin involviert. Er ist der aktiv Handelnde. Durch die Kraft unseres Schöpfers passiert es. Der Gott, der spricht und es geschieht, wird eine zweite Schöpfungsgeschichte geschrieben. Also für Paulus völlig klar, Gott wird es wirken. Was jetzt immer noch nicht für mich klar ist oder weiterhin nicht so klar ist, ist, wie das Ganze jetzt konkret passieren wird. Und auch hier helfen die Erklärungen von Paulus ein bisschen weiter. Er sagt eigentlich bis zum Vers 41 jetzt ganz einfach erklärt, hey, öffne deine Augen, schau in die Natur, den Bereich, wo Gott sich allgemein offenbart hat. Paulus will uns hier ein Phänomen erklären, was wir uns eigentlich gar nicht wirklich erklären können, was wir auch nicht wirklich einordnen können. Es ist etwas, was über unser Denken, über unsere Dimension hinausgeht, und er hilft uns jetzt und gibt uns Beispiele eigentlich einfach nur aus der geschaffenen Natur. Und damit liefert er uns so eine Art Schablone oder Verständnisschablone, wie wir uns das ungefähr vorstellen können mit dieser neuen Schöpfung. Und zwar sagt er, es gibt diese eine Regelmäßigkeit, dass immer, wenn etwas in der Pflanzenwelt stirbt, was Neues daraus entsteht. Also nach dem Motto, mach deine Augen auf, schalte deinen Verstand ein und beobachte die Natur. Erst muss etwas sterben, damit es danach auferweckt werden kann. Ist ja logisch. Was er hier nicht sagen will, ist, dass dieser neue Körper dann irgendwie aus unserer Leiche herauswachsen wird, wie beispielsweise ein Kirschbaum aus einem Kirschkern herauswächst. Nein, was er sagen will, ist, Gott wird was ganz Neues, was ganz anderes schaffen. Und damit kommen wir gleich schon zur ersten Anwendung. Und zwar die Frage, ist dir bewusst, dass das christliche Evangelium uns eine zweite Auferstehung verspricht? Also, dass wir diese Hoffnung auf eine zweite Auferstehung haben dürfen. Jetzt kann man sicherlich fragen, ja, warum bist du dir denn da so sicher? Ganz einfach, weil Jesus Christus auferstanden ist. Alles, der ganze, gesamte christliche Glaube hängt an der Frage, ob Jesus Christus auferstanden ist oder nicht auferstanden ist. Dann ist aber die zweite Frage, okay, glaubst du diesem Evangelium? Diese Hoffnungsperspektive gilt nämlich nur denen, die ihr Vertrauen auf Jesus geworfen haben, die bekennen, ja, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Und Jesus ist der Herr meines Lebens und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und als letztes, und darauf will ich jetzt ein bisschen mehr drauf eingehen, ist die Frage oder der Punkt, wenn du das Ende der Geschichte kennst, wirst du ganz anders mit deinem Leben oder mit Lebensgrenzen im Leben umgehen. Ich glaube, die Hoffnung auf eine zweite Auferstehung macht einen Unterschied, wenn du vor einem Grab stehst und das Grab nicht 2 Meter lang ist oder der Sarg nicht 2 Meter groß ist, was ohnehin schon eine Grenzerfahrung ist, bitte versteht mich da nicht falsch, sondern wenn der Sarg vielleicht nur so groß ist und da ein Menschenleben drin liegt, was du vielleicht nur einige Tage gekannt hast. Dann zu wissen, dass die Geschichte an dieser Stelle nicht zu Ende ist, ändert vieles. Ich glaube, das macht was mit dir, wenn du gerade mit Krankheit zu tun hast. Diese Angst und das Gefühl zu haben, wenn man weiß, dass man mit den Kindern oder Enkelkindern nicht spielen kann, weil man ans Bett zum Beispiel gefesselt ist. Oder jedes Mal durch die chronische Erkrankung eingeschränkt zu sein. Oder auf Hilfsmittel angewiesen zu sein, der täglichen Insulingabe oder dem Rollstuhl oder das Hörgerät. Ich möchte dich mal ganz realistisch fragen. Was wird das allererste sein, wenn du in deinem neuen Körper auferstehen wirst? Was wirst du als allererstes machen in dem Moment? Im August 2018 bekam ich einen Anruf von meiner Mutter, der erstmal mein ganzes Leben und das Leben unserer Familie komplett auf den Kopf stellte. Mein älterer Bruder, der ist jetzt aktuell 27, damals 25, war bei einer Standarduntersuchung und bekam urplötzlich die Diagnose bösartiger Speisenröhrenmagentumor. Schnell stellte sich durch diverse Untersuchungen heraus, dass seine Wahrscheinlichkeit, das zu überleben, sehr gering sei. Und von Untersuchung zu Untersuchung wurde die Diagnose und Prognose nur schlimmer. Die Lymphdrüsen sind wohl auch schon befallen, das heißt, der Tumor streut im ganzen Körper. Sofort ging es los mit der Chemotherapie, die sich dann über viele Monate hinzog. Es war eine unglaublich, wirklich unglaublich schwere Zeit. Doch während dieser Zeit ereignete sich, ich nenne es mal, ein Paradigmenwechsel. Es ist etwas geschehen, was die ganze Situation schlagartig verändert hat. Und zwar hat Gott zu meinem Bruder, zu Daniel, gesprochen und hat ihn gerettet. Mein Bruder hat sein ganzes Leben ganz in die Hände Gottes gegeben. Und er hat zugegeben, es gibt einen Gott. und ich bin es nicht. Und ab diesem Moment, und das war so unglaublich, ab diesem Moment konntest du beobachten, wirklich als Außenstehender beobachten, wie sich alles schlagartig verändert hat. Ab dann wusste mein Bruder, egal was passiert, ich habe jetzt eine große Hoffnung. Die Hoffnung auf eine zweite Auferstehung mit einem gesunden Körper beim Herrn. Und genau vor einer Woche stand mein Bruder vor seiner Heimatkirche, legte ein öffentliches Zeugnis ab und ließ sich taufen. Und Folgendes hat er dann in seinem Zeugnis gesagt, ich zitiere mal. Körperlich gesund zu sein ist eine Sache, aber mit der Taufe möchte ich bezeugen, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mehr mir selber gehöre, sondern unserem großen Gott und Erlöser Jesus Christus. Er hat mich aus meiner Schuld und meinem Zerbruch herausgerettet und einen neuen Menschen aus mir gemacht. Lässt du dein Leben von dieser Zukunftshoffnung bestimmen? Mit dem Verinnerlichen von der Hoffnung der Auferstehung wirst du anfangen, Lebensgrenzen ganz, ganz anders zu begegnen. Das Leben endet nicht mit dem Tod. Als Christen haben wir die Hoffnung, eines Tages wieder aufzuerstehen. Warum? Weil Christus selber auferstanden ist. Jesus brachte uns somit nicht nur eine seelische, immaterielle Erlösung, sondern eine zutiefst leibliche Erlösung. Und damit kommen wir dann auch zum zweiten Punkt, zu der Frage, mit was für einem Auferstehungskörper werden sie letztendlich aus den Gräbern kommen. Ab Vers 39 versucht Paulus, uns diesen neuen Körper noch ein bisschen verständlicher zu machen. Er nutzt eine ganze Reihe von Kontrasten. Er sagt, die Beschaffenheit eines Menschen ist anders als die eines Tieres oder eines Vogels oder eines Fisches. Und er meint das Gewebe, also der Stoff, der die Knochen umhüllt. Heutzutage würden wir natürlich, wenn wir ins Mikroskop reinschauen würden, ganz viele Gemeinsamkeiten im Gewebe zwischen Mensch und Tier finden. Aber herkommt von dem antiken Wissen, das Paulus halt sehr begrenzt dort hatte, das antike Wissen über Lebewesen und Gewebe, will er sagen, dieser neue Körper, den wir bekommen, ist was ganz anderes. Du kannst ihn jetzt nicht mit deinem jetzigen Körper, den wir jetzt haben, vergleichen. So wie sich Sonne, Mond und Sterne voneinander unterscheiden in ihrer Leuchtkraft und in ihrem Aussehen, wird sich auch unser Auferstehungskörper von dem jetzigen Körper unterscheiden. Auch in der Kosmologie sind wir ja mittlerweile weiter. Die Erde dreht sich um die Sonne, der Mond gehört auch irgendwie zum Sonnensystem. Aber in der damaligen jüdischen Vorstellung davon sind Sonne, Mond und Sterne ganz andere Objekte in einem ganz anderen Teil des Universums. Sie haben ihre ganz eigenen Eigenschaften, sie sind ganz anders. Und das gibt uns einen zweiten Hinweis auf unsere zweite Frage, mit was für einem Körper werden sie aus den Gräbern kommen? Es wird was ganz Neues. Es wird was ganz anderes sein, was wir nicht wirklich einordnen können. Und damit kann ich jetzt schon ein bisschen mehr anfangen. Dieser Körper wird irgendwie ganz verändert sein. Denkt mal daran zurück, wie ihr beispielsweise mit 15 Jahren ausgesehen habt und wie ihr jetzt aussieht. Also du hast dich sicherlich in deinem Aussehen verändert, da wette ich drauf. Vielleicht wirst du deine ehemaligen Klassenkameraden beim 10-jährigen, 20-jährigen oder 30-jährigen Klassentreffen auch überhaupt gar nicht mehr wiedererkennen. Oder denkt mal an einen harten Pflanzenkern, den du mit deiner bloßen Hand nicht wirklich zerdrücken kannst, aber wenn du ihn einpflanzt, entsteht daraus so eine schöne, zarte Pflanze, wie wir es vorhin auf dem Bild gesehen haben. Vorher war es einfach nur so ein hässlicher, harter Kern und plötzlich ist es eine wunderschöne Pflanze. Oder eine Raupe, wenn sie sich verpuppt in ihren Kokon und daraus ein wunderschöner Schmetterling entsteht. Wir kennen diese Art von Veränderung. Sie sind Teil unseres Lebens, sie sind Teil unseres Alltages. Und so ist es dann letztendlich mit der Auferstehung des Toten, der Toten. Es ist Gott, der das wirkt und es wird was komplett Neues sein. Und jetzt erwähnt Paulus noch einen letzten Aspekt und ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt. Dieser neue Körper wird vom Geist Gottes belebt sein. Ab Vers 43 dann. Der erste Körper ist vergänglich, der zweite Körper ist unvergänglich. Erst ist er nicht perfekt, dann aber in Herrlichkeit und Schönheit. Erst ist er schwach, aber dann voller Kraft. Was Paulus hier macht, ist, er bittet die verwirrten Korinther, die das hier gerade lesen, einen fundamentalen Sprung in ihrer Vorstellungswelt zu machen. Ein Sprung hin zu einem Körper, der nicht verfallen und der nicht sterben kann. Ein Körper, der permanent besteht, der nicht vorübergehend oder vorläufig ist. Und ganz wichtig, ganz, ganz wichtig dabei ist, dass Paulus über einen anfassbaren physischen Körper redet. Er vertritt hier nicht dieses, ja, ich würde sagen, platonische Konzept von so einer Körperfeindlichkeit. Also es geht nicht darum, aus dem Gefängnis des jetzigen Körpers zu fliehen und irgendwo als ein Geistwesen herumzuschweben. Das glauben übrigens ganz, ganz viele Christen und Nichtchristen über das Christentum. Habe ich auch sehr lange geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Aber elementare christliche Lehre ist genau das Gegenteil. Warum geht Paulus hier von einem anfassbaren physischen Körper aus? Die meisten Übersetzungen, die tun es sich in Vers 44 schwer und können missverstanden werden. Meist liest man da sowas wie, da ist ein natürlicher oder ein seelischer Körper im Gegensatz zu einem geistlichen Körper. Und jetzt kann der Eindruck entstehen, dass es um die Frage geht, ja, wie ist der Körper denn jetzt beschaffen? Und dann werden die Gegensätze, entweder ist er physisch oder anfassbar oder der neue Körper ist nicht physisch, er ist immateriell, geistlich irgendwie. Aber die Frage hier ist eine ganz, ganz andere. Die Frage ist, durch was wird dieser neue Körper, der auf jeden Fall ein physischer ist, zum Leben gebracht und zum Leben gehalten? Und dann lauten hier die Gegensätze, entweder ist es ein normales menschliches Leben, was von der menschlichen Seele am Leben gehalten wird, oder es ist ein von Gottes Geist durchdrungenes, ewiges Leben. Und ich gebe euch zwei Argumente, das machen wir jetzt noch kurz, warum Paulus hier einen anfassbaren physischen Körper voraussetzt. Erstens müsste Paulus sich überhaupt gar nicht die Mühe machen, diese Frage zu beantworten, wenn Auferstehungskörper in keinem Sinne physisch ist, sondern irgendein Geist, der irgendwo rumschwebt. Aber er will deutlich machen, dass die Seele nicht befreit irgendwo ins Nirgendwo fliegt, sondern dass die Seele aufhört, den Körper am Leben zu halten. Dass die Seele aufhört, das belebende Prinzip des Körpers zu sein. Der Heilige Geist soll jetzt den Körper ewig am Leben halten. Und zweitens, der Auferstehungsleib von Jesus ist das Vorbild dafür, wie wir eines Tages sein werden. Und das macht Paulus dann ab Vers 45 deutlich, wenn er von dem ersten und von dem letzten Adam spricht. Er nimmt Bezug auf die Schöpfungsgeschichte und macht deutlich, eine neue Schöpfung kommt jetzt. Jesus ist als letzter Adam das Vorbild dafür. Er ist derjenige, der das Bild des Himmlischen trägt, in Vers 49. Und genau diese Art von Körper, wie er sie hat, die werden wir auch tragen. Den werden wir auch tragen. Und das ist die Antwort auf die Frage in Vers 35, mit was für einem Körper werden sie aus den Gräbern kommen? Wir werden mit derselben Art von Körper auferstehen, wie Jesus Christus auferstanden ist. In Philipper 3, 21 sagt Paulus es noch deutlicher aus. Ich zitiere mal. Er, Jesus, wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Und ich finde, genau das ist die Krux an der ganzen Sache. Also auf der einen Seite sehen wir dieses Gleichbleibende im neuen Körper von Jesus, wenn wir in die Evangelien reinschauen. Der Auferstandene trägt die Wundmale des Gekreuzigten, Jesus isst, er kann berührt werden, er spricht, er knüpft an seine vorherigen Beziehungen an und pflegt Freundschaften weiter, die er auch vor seinem Tod gepflegt hat. Aber gleichzeitig gibt es auch diesen Bruch in dem Physischen, so wie wir es kennen. Also Jesus erscheint in verschiedener Gestalt, sodass seine Leute ihn nicht sofort erkennen können und geht auch zum Beispiel durch verschlossene Türen. Also irgendetwas, was wir wiederum nicht kennen, nicht einordnen können. Auf der einen Seite dieses Gleichbleibende, was uns bekannt vorkommt, auf der anderen Seite dieses völlig andere, dieses völlig neue. Und ich muss zugeben, dass ich das ziemlich kompliziert finde. Deswegen halten wir jetzt einfach nur fest, Gott wird unseren toten Körper auferwecken und in einen Auferstehungskörper, wie der auferstandene Christus ihn hat, verwandeln. So, ich hoffe, dass du spätestens ab jetzt so ein Stück weit abgeschaltet hast und raus bist, weil genau das passiert ja, wenn wir uns Gedanken machen über was komplett Neues und was völlig Fremdes. Und gleichzeitig hoffe und glaube ich, dass so ein paar kleine Funken rübergesprungen sind, wie das Ende der Geschichte letztendlich aussehen wird. Dass du so eine kleine Idee davon bekommen hast, was uns erwartet. Denn wenn du das Ende der Geschichte kennst, wenn du so eine kleine Ahnung davon bekommen hast, wird es dein Handeln und Denken im Hier und Jetzt verändern. Und zwar verändert es die Art und Weise, wie du über deinen eigenen Körper, aber auch über andere Menschen denkst. Es verändert die Art und Weise, wie du über dich selber und über andere Menschen denkst. Ich versuche es mal auf einen konkreten Aspekt herunterzubrechen. Wir wissen aktuell, dass die Zahl der Personen, die Schwierigkeiten haben, ihren eigenen Körper zu akzeptieren, drastisch zunimmt. Nicht nur in unserem Land, sondern eigentlich in ganz Westeuropa, eigentlich auf der ganzen Welt. Und es sei auch nicht mehr nur noch ein Problem bei Frauen. Eine Umfrage von der University of the West of England hat schon 2012 bei einer Erhebung festgestellt, dass 4 von 5 Männern unzufrieden sind mit ihrem Körper. Und man geht davon aus, dass jede Person mindestens mit einem Körperteil an sich unzufrieden ist. Und jetzt ist die Frage, was sagt das Evangelium in diesem Aspekt über uns Menschen aus? Dass Jesus wieder in einem anfassbaren physischen Körper auferstanden ist und so existiert und wir eines Tages in so einen Auferstehungsleib, wie er ihn hat, verwandelt werden, sagt was über uns Menschen aus. Es ist eine unglaubliche Aufwertung des menschlichen Körpers, weil Jesus selber in diesem neuen übermenschlichen Körper bleibt. Es ist eine unglaubliche Aufwertung des menschlichen Körpers, weil Jesus selber in diesem neuen auferstandenen Körper bleibt. Und das macht was damit, wie du über dich selber denkst. Dein Körper ist was Heiliges. Dein Körper ist, also du bist ein Geschöpf, ein geliebtes Geschöpf Gottes. Es ist etwas, was würdig ist, geehrt und wertgeschätzt zu werden auf der einen Seite. Und ich möchte an dieser Stelle mal alle Christen herausfordern, mal darüber nachzudenken, wie ihr über eure Körperlichkeit denkt. Meine eigene Beobachtung von mir selber, von meinem Umfeld und die letzten 300 Jahre Geschichte machen auf mich den Eindruck, als wäre alles Körperliche eigentlich nicht wichtig und ich muss zusehen, dass ich irgendwie aus diesem Körper evakuiert werde und einfach weg von hier bin. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, der Text gibt hier eine ganz andere Betonung. Jeder Mensch ist mit seinem Körper zuallererst ein geliebtes Geschöpf Gottes. Dein Körper ist kein Stück Fleisch, welches einfach wertlos und schlecht ist. Übrigens auch vollkommen unabhängig davon, was unsere Kultur, was unsere Medien, was unsere Werbung dazu sagt. Und wenn du hier gerade sitzt und vielleicht wirklich Schwierigkeiten hast, deinen Körper überhaupt zu akzeptieren, dann möchte ich dir zusprechen, dass unsere Kultur nicht das letzte Wort darüber hat, was schön ist und was nicht schön ist. Nur dein Schöpfer darf das. Und anscheinend hat es deinem Schöpfer gefallen, in einem Körper, der doch ähnlich und dann wiederum ganz anders ist, aufzuerstehen und weiter zu existieren. Aber gleichzeitig können wir mit der Perspektive der Auferstehung auch ruhig realistisch sein und wissen, dass wir jetzt noch keine Übermenschen sind. Wir werden mit einer scheinbar perfekten Welt in den Medien und Werbung konfrontiert, wie ich schon sagte. Und da kann ich verstehen, dass dieser Reiz irgendwie zur Selbstoptimierung da ist und dieser Reiz zum Herrschen über den eigenen Körper irgendwie da ist. Aber letztlich geht es nicht darum, meinen eigenen Körper bis zur letzten Perfektion irgendwie zu pflegen und vorm Spiegel anzubeten. In der Regel ist es so, dass man als junger Mensch über seinen eigenen Körper herrscht. In meinem Fall ist es gerade so ein bisschen schwierig und da merke ich, wie die Realität auf Erwartung knallhart aufeinanderprallen. Es ist keine Garantie, wenn man jung ist, dass man auch gleichzeitig gesund ist. Aber in der Regel ist es so, dass man als junger Mensch über den eigenen Körper herrscht. Und dann im Alter kehrt sich das Ganze um, der Körper fängt an, irgendwann mal über dich zu herrschen. Und spätestens ab dann, wenn man dem Bild, den Erwartungen unserer Kultur gerecht werden will, musst du anfangen zu arbeiten. Du musst asketisch leben, du musst dich verausgaben, du musst richtig machen. Du musst leisten ohne Ende und letztendlich wirst du doch alt und irgendwann mal sterben. Und genau hier spricht das Evangelium rein. Ich hoffe, ihr merkt, wie das Evangelium hier diesen mittleren Weg geht. Also auf der einen Seite brauchen wir nicht zu schlecht über unseren Körper zu denken, aber gleichzeitig auch nicht zu gut. Denn Jesus hat einen Weg geschaffen, dass du letztendlich einen unvergänglichen, einen schönen und starken Körper bekommst. Denn die gute Nachricht lautet, Du musst deinen Körper nicht retten. Das hat Jesus schon für dich getan. Du musst deinen Körper nicht retten. Das hat Jesus schon für dich getan. Und es ist okay, dass wir altern, dass wir Falten bekommen, dass die Haare langsam grau werden und vielleicht schon ausfallen. Und wenn ich nach meinem Vater komme, ist das auch nur noch eine Frage der Zeit. Dass die Gelenke vielleicht auch gar nicht mehr so mitmachen, wie sie sollen. Und dass vielleicht die schwerste Aufgabe am Tag die ist, morgens aus dem Bett aufzustehen. Und wenn du gerade aufgrund deines Körpers leidest, darf ich dir zusprechen, das letzte Wort ist nicht gesprochen. Es wird eine Auferstehung geben, wo du einen neuen Körper bekommst. Gott hat in seiner Allmacht und in seiner Souveränität einen Zeitpunkt festgelegt, wo das Leiden aufhören wird. Es wird nicht ewig so weitergehen wie jetzt. Denn die christliche Hoffnung reicht weiter als nur auf das Hier und Jetzt. Und an dieser Stelle bitte ich dich mal ganz offen, dich selber zu hinterfragen. Welche Geschichten erzählst du dir selber oder lässt du dir erzählen? Sowas wie, dein Körper passt nicht in das Ideal unserer Gesellschaft oder irgendwas in die Richtung. Und dann lade ich dich ein, das Evangelium zu deiner Geschichte zu machen und in dein Leben hineinsprechen zu machen. Glaubst du, dass Jesus mit seinem Kreuzestod auch deinen Körper gerettet hat? Glaubst du, dass du zuallererst sein geliebtes Geschöpf bist? Und du wirst erkennen, in diesem Prozess der Selbstreflexion, wir wollen sehr gerne das letzte Wort über unseren Körper haben, aber merken sehr bald, unser Körper hat das letzte Wort über uns. Aber am Ende hat Jesus Christus das letzte Wort. Unser Gott, er verlässt seine Herrlichkeit und seine Schönheit. Er begibt sich ganz bewusst in einen menschlichen Leib. Er lebt das perfekte Leben, was wir nicht leben können. Er unterstellt sein ganzes Leben, aber auch seinen ganzen Willen und seinen ganzen Körper dem Vater und stirbt am Ende. Aber dann steht er wieder auf und die ganze Kirche ruft aus, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wenn du das Ende der Geschichte kennst, wird es dein Handeln und Sein im Hier und Jetzt verändern. Amen.